Deutschlandfunk Interview.
Die deutsche Bundesregierung, sie ringt, so scheint es aktuell, um weitere Milliardenhilfen für die Ukraine noch vor der Bundestagswahl. Olaf Scholz, der Kanzler, er hat dem ja vorerst eine Absage erteilt. Boris Pistorius, der zusammen mit Annalena Baerbock als Befürworter gilt, er ist, das ist eine Nachricht des Morgens, gerade in Kiew angekommen. Die Debatte um die Unterstützung der Ukraine, sie prägt auch den Wahlkampf hierzulande. AfD und auch BSW geht diese zu weit. Auch Teile der SPD blockieren ja, so scheint es, Waffenlieferungen. Weitergehender Waffen wie beispielsweise dem Taurus. Vor allem die Grünen dagegen, sie unterstützen das Ganze. Das ist die Debatte, in der sich nun auch zusammen mit zwei weiteren Autoren der Historiker Beter Brandt eingemischt hat. Er war Hochschullehrer an der Fernuniversität Hagen. Er ist der älteste Sohn des ersten SPD-Kanzlers Willy Brandt und war auch in der geschichtlichen Kommission der SPD. Er hat nun einen Aufsatz geschrieben, Titel Mut zur Mündigkeit, der Kriegskonformismus bedroht unsere Demokratie. Grundthese, die Militarisierung der internationalen Politik, sie führt zur Feindseligkeit, statt mehr Frieden zwischen den Gesellschaften zu schaffen. Ich konnte vor dieser Sendung mit ihm sprechen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Brandt, würden Wladimir Putin aus Russland, Kim Jong-un aus Nordkorea und vielleicht auch Xi Jinping aus China, würden die Ihre These unterstützen?
Wahrscheinlich nicht. Es geht ja jetzt auch nicht darum, irgendeinem Machthaber nach dem Munde zu reden oder zu schreiben, sondern darüber nachzudenken, wie die Menschheit, ich sage das mal so großartig, wieder auf einen guten Zweig kommen kann. Mhm. Denn seit längerem geht die Entwicklung in die falsche Richtung. Und wir haben nun existenzielle Probleme, die wir nur international und nur in Zusammenarbeit lösen können.
Aber kann man das machen, darüber nachdenken, darüber sprechen, auch Aufsätze schreiben, ohne die Interessen von Wladimir Putin, die Handlungen auch von Kim Jong-un und auch von Xi Jinping beispielsweise, diese Bedrohungslage zu ignorieren?
Darum geht es nicht. Nebenbei gesagt, ich habe mich verschiedentlich sehr kritisch mit dem russischen Regime auseinandergesetzt. Aber natürlich geht es darum, zu fragen, wo Ansatzpunkte sind, um in Kriegssituationen sich hinein verschärfenden Situationen herauskommen können. Das ist, sagen wir mal, schon ein Gegenentwurf zu der Vorstellung, wir haben es in erster Linie mit einer weltweiten Auseinandersetzung von Kräften der Freiheit und Demokratie auf der einen Seite und der Autokratie auf der anderen Seite zu tun. Das Bild ist viel differenzierter und auch die jeweiligen Kräfte in diesen beiden Kategorien unterscheiden sich ganz erheblich.
Ja, aber dann greifen wir das doch auf und lenken es auch auf die Debatte hierzulande. Sie schreiben von einem Militärkonformismus, so wie Sie es nennen. Wo würden Sie den aktuell diagnostizieren?
Die Debatte hat sich in Deutschland sehr schnell einseitig auf die Frage konzentriert, also nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, der ja gar nicht beschönigt werden soll, aber der auch eine Vorgeschichte und einen weltpolitischen Zusammenhang hat, hat sich die Debatte sehr schnell fokussiert auf die Frage der militärischen Möglichkeiten, Russland in die Schranken zu weisen. Es ist nicht so, wenn Sie mich als Person jetzt fragen, dass ich eintrete für die einfache Aufgabe der militärischen Unterstützung, bedingungslos, sondern es geht darum, nach Wegen zu suchen, und zwar gezielt zu suchen, aus diesen Kriegen, wie man dort herauskommen kann in einer Art und Weise, wie sie für die Beteiligten akzeptabel ist. Und das heißt natürlich in erster Linie auch akzeptabel für die Ukraine, die angegriffen worden ist.
Sie schreiben in Ihrem Aufsatz, zitieren da eine Medienauswertung vom 24. Februar bis Ende Oktober 2022, also diesen Zeitraum, und das ernüchternde Ergebnis sei, über 90% der Teilnehmer und Kommentatoren waren, Zitat, Falken, die eine Ausdehnung der Waffenlieferung in die Ukraine forderten, immer mehr Waffen und Munition mit dem realen Ziel eines Sieges über die Atommacht Russland, Fragezeichen. Aber liegt da nicht schon der Denkfehler? Denn es war ja Russland, das angegriffen hat und der Westen, wenn ich es jetzt so pauschalisiert sage, unterstützt ja nur mit Waffen, damit eben die Ukraine sich gegen diesen Angriff der Übermacht Russland verteidigen kann.
Der Krieg in der Ukraine hat einen Doppelcharakter. Es ist erstens ein legitimer Verteidigungskrieg der Ukraine gegen einen Angriff, der zu Recht als völkerrechtswidrig bezeichnet wird. Er ist aber zugleich auch ein Stellvertreterkrieg. Und da muss man die ganze Vorgeschichte mit ins Bild hineinnehmen. Mhm. Man muss unterscheiden zwischen den diktatorischen und imperialen Attitüden Putins und seiner Umgebung auf der einen Seite und so etwas wie legitimen Sicherheitsinteressen Russlands andererseits. Also die Kritik an der westlichen Politik gegenüber Russland, insbesondere dann auch dem zunächst noch unkonkreten Angebot an die Ukraine, der NATO beizutreten. Diese Kritik kam ja auch von einem Mann wie Michail Gorbatschow, sehr dezidiert. Davon ist nicht mehr die Rede. Und das ist etwas, was jede russische Regierung tangieren würde.
Aber Herr Brandt, welche Anzeichen gäbe es denn von Seiten Putins? Weil es braucht ihn ja am Ende, mindestens ihn, um irgendwie über ein Ende zu sprechen. Olaf Scholz hat ihn ja vor dem Krieg, unmittelbar davor, auch jetzt im Nachgang, immer noch angerufen, Gesprächsangebote gemacht. Wir erleben gerade eine Zeit im vergangenen Jahr 2024, da sind 13.000 Raketen aus Russland auf die Ukraine geflogen. Also es gibt keinerlei Anzeichen der russischen Seite, dass sie diesen Krieg beenden.
Ich behaupte ja auch nicht, dass sozusagen nur man den Willen haben müsste, jetzt Frieden zu schließen und es käme zustande. Aber ob zunächst mal ein Waffenstillstand, von dem ja auch sehr viel gesprochen wird jetzt, ob zunächst mal ein Waffenstillstand, dann ein Friedensvertrag zustande kommen kann, zeigt sich nur in den ernsthaften Bemühungen, ihn zustande zu bringen. Man muss manchmal verhandeln, um überhaupt später verhandeln zu können. Und ich kann das nicht garantieren, dass überhaupt etwas zustande kommt. Aber ich habe den Eindruck, dass es doch vor allem in der frühen Phase des Krieges tatsächlich die Illusion gab, in so einem Krieg Russland so stark schwächen zu können. Da gibt es auch entsprechende Zitate, insbesondere von einigen amerikanischen Politikern, insbesondere dem Verteidigungsminister, dass es nicht mehr in destruktiver Weise tätig werden kann. Und das ist eine Illusion. Das heißt also, worum es geht, ist hier nochmal darüber nachzudenken. Und da ist die Frage des militärischen Status der Ukraine vielleicht sogar wichtiger als die Frage, ob Russland bereit ist, nochmal die annektierten Gebiete zur Disposition zu stellen.
Was würden Sie jetzt konkret vorschlagen?
Ich würde konkret vorschlagen, zunächst mal, dass man sich bemüht von den verschiedenen Seiten um einen sofortigen, bedingungslosen Waffenstillstand. Dieser Waffenstillstand kann natürlich von der einen oder der anderen Seite benutzt werden, um vorzubereiten den nächsten militärischen Operationen. Das kann man nicht ausschließen, nie und nirgends. Deswegen wird bei Gesprächen über einen Waffenstillstand und das kann man ja auch in der Presse lesen, dass das seit Wochen ein Thema ist, wie man jetzt hier vorankommt und ob man vorankommen kann, wird es nötig sein, schon im Vorfeld auch Umrisse eines Friedens, der, ich wiederhole das, für beide Seiten vielleicht nicht optimal, aber akzeptabel ist, mit zu erörtern. Wahrscheinlich wird es sogar auf verschiedenen Ebenen Gespräche geben müssen. Nicht nur direkt zwischen der Ukraine und Russland, sondern auch zwischen den USA und Russland. Die Befürchtung, die ich habe, das sage ich ganz offen. Insofern bin ich überhaupt kein bedingungsloser Optimist in der Sache. Die Befürchtung, die ich habe, ist, dass die Bedingungen für die Ukraine im Lauf der letzten Jahre, um zu einem akzeptablen Frieden zu kommen, nicht besser, sondern schlechter geworden sind.
Herr Brandt, dann zum Abschluss Olaf Scholz, der Bundeskanzler. Er steht ja nicht nur als SPD-Bundeskanzler in den Fußstapfen Ihres Vaters. Er betont jetzt auch immer wieder oder hat immer wieder gesagt oder ist bei der Formel geblieben, Russland dürfe den Krieg nicht gewinnen. Nicht, dass die Ukraine ihn gewinnen müsse, wie andere sagen. Tritt Olaf Scholz auch auf dem Feld der Kriegs- und Friedenspolitik in die Fußstapfen Ihres Vaters?
Das kann ich nicht. Also sozusagen, das ist nicht meine Problemstellung. Ich bin ja jetzt nicht derjenige, der die Politik meines Vaters Willy Brandt zu deuten und zu verteidigen hat. Man kommt nur um ihn nicht herum, wenn man über...
Manch einer nimmt Anleihen an Ihrem Vater.
...über Friedenspolitik spricht. Ich denke, dass Olaf Scholz sich bemüht, eine Balance zu halten zwischen der Bündnisloyalität, auch der Loyalität gegenüber der angegriffenen Ukraine auf der einen Seite und dem Bemühen, es nicht zu einer aus dem Ruder laufenden Eskalation kommen zu lassen. Das ist das, was er versucht. Diese Balance ist sehr schwierig. Und ob sie funktioniert, das werden wir erst wissen, wenn der Krieg vorbei ist.
Der Historiker Peter Brandt hier bei uns im Deutschlandfunk. Ich danke Ihnen sehr für das Interview.
Ich danke auch. Auf Wiederhören.